Wer ist Jesus? Ist er wirklich Gottes Sohn? Ist Jesus der Messias? Was glaubst du? Und wie kommst du zu deinen Überzeugungen? Ist Jesus wirklich der, der zu sein behauptet, Gottes Sohn? Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren sich dann nicht einig und sehr skeptisch. Und sie prüften Jesus, indem sie ihm theologische Fragen stellten. Und das passiert ja heute immer noch. Ne? Also wenn wir herausfinden wollen, bist du wirklich gläubig, da haben wir ja auch solche Fragen. So manchmal um, was weiß ich, Abtreibung oder sonst irgendwas, wo wir entscheiden, ob jemand rechtgläubig ist oder nicht. Aber was ist das wichtigste Gebot? Und an wen hängt unsere Rettung? Wer ist Jesus? Von den Pharisäern und Schriftgelehrten hatten einige ihr Urteil schon gefällt und haben ihn abgelehnt als Messias. Und sie haben spitzfindige Fragen gestellt, also versucht, ihn in eine Falle zu locken, weil sie erwarteten, dass Jesus sie nicht beantworten kann oder falsch beantwortet und so dem ganzen Volk dann auch klar wird, das ist ein Fake-Messias. Andere Schriftgelehrten setzen sich aber ernsthaft mit Jesus auseinander und hören ihm zu. Und auch dieser Schriftgelehrte in unserem Text ist so jemand. Ja, er prüft Jesus, aber er ist offen. Er will wirklich wissen, wer Jesus ist und ob es derjenige ist, auf den ganz Israel wartet. Und er kommt eher zufällig zu einem Streitgespräch hinzu, das Jesus mit Sadduzäern führt. Und er findet, dass Jesus da ziemlich gut antwortet. Und er stellt ihm auch eine Frage. Und ich lese aus Markus 12. Ein Schriftgelehrter war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzung mit angehört. Als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das wichtigste Gebot von allen? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen. Mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dieses hinzu. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete der Schriftgelehrte, ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott. Und es gibt keinen anderen Gott außer ihn. Und ihn zu lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und alle anderen Opfer. Jesus merkte, mit wie viel Einsicht dieser Schriftgelehrte geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Und von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. Ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und alle anderen Opfer. Einer ist Gott und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Und er allein ist würdig, angebetet zu werden. Und diese Anbetung beschränkt sich nicht auf das äußere Einhalten von Regeln, sondern Anbetung schließt unser Innerstes mit ein, unser Herz, unsere Emotionen, unser Denken, das ganze Streben. Und Anbetung Gottes beschränkt sich nicht jetzt auf Gott, sondern schließt unser ganzes Handeln mit ein. Wie wir mit unseren Mitmenschen, mit unserer Umwelt umgehen, ist eine Art Anbetung. Wir zeigen damit, wem wir dienen und wem wir die Ehre geben. Jesus zitiert hier aus den Büchern Mose. Er lehrt nichts Neues. Jesus hebt die Gebote nicht auf. Im Gegenteil, er lehrt genau das, was die Tora, also die Weisung, sagt. Jesus ist ein jüdischer Rabbi. Und wir neigen manchmal dazu, das Gesetz und die Gnade gegeneinander auszuspielen. Jesus hat es nie gemacht. Er sagte von sich selbst, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Ja, das Gesetz, Weisungen heißt Tora eigentlich übersetzt, und das bedeutet mehr, weniger Regel, mehr Ratschlag, einen guten Weg suchen, weise zu sein. Und das Gesetz wurde diesem Volk Israel ja nicht gegeben, um sie in eine neue Art von Gefangenschaft, Knechtschaft zu führen, in Gesetzlichkeit. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Gott wollte, dass durch dieses Volk, durch dieses jüdische Volk und durch ihre Anbetung und durch ihre Lebensweise anderen Völkern in der ganzen Welt demonstriert wird, wie gut und wie gnädig und wie herrlich Gott ist. Alle anderen sollen durch dieses Volk gesegnet werden. Und an diesem Volk sollen wir sehen, die wir nicht jüdisch sind, was für einen großartigen Gott wir haben. Ein Gott, der aus der Sklaverei rettet, der in seiner Herrlichkeit sichtbar gegenwärtig mitten unter seinem Volk ist und der ein Gesetz gibt, Regeln für das Zusammenleben, das sich um die Rechte und den Schutz der armen, benachteiligten Ausländer und Frauen, Witwen und Kinder sorgt. Das ist keine neutestamentliche Erfindung. Das steht so in der Tora. Ein Gesetz, in dem es verboten ist, sich willkürlich an anderen zu rächen. Blutrache, Ehrenmorde, Vergeltung, etwas, das bis heute in vielen Kulturen immer noch gültig und üblich ist, hat Gott durch Mose schon vor über 3000 Jahren abgeschafft. Das Gebot der Nächstenliebe, das Jesus hier aus der Tora zitiert, steht in 3. Mose 19, Vers 18 und lautet nämlich vollständig so: Übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und frage ihm nichts nach, sondern liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Gott hat dem Volk durch Mose das Gesetz gegeben, damit die Israeliten erkennen, wer Gott ist und wie Gott ist und Gott immer besser kennenlernen können. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Das ist die Einleitung. Die Einleitung, die Präampel zu den 10 Geboten und allen anderen Geboten. Und das war eine Einladung, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Indem sie das Gesetz einhalten, lebt Gott in seinem Volk und durch das Volk. Das Gesetz repräsentiert die Gegenwart Gottes. Gott hängt sich sozusagen an das Halten dieser Gesetze. Aber eben nicht durch blinden Gehorsam, sondern das Gesetz sollte wirklich Erkenntnis bewirken. Deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken. Das Gesetz ist ein Ausdruck der Liebe und des Staunens über Gottes Güte. Es ging Gott nie um das Einhalten von Regeln, sondern immer nur um die Veränderung des Herzens der Menschen, oder was heißt immer nur, viel mehr. Israel sollte sich verändern, sollte zu einem Volk der Nächstenliebe und der Gottesanbetung werden. Aber das konnte das Gesetz nicht leisten, das wissen wir. Das Gesetz konnte zwar den Weg zeigen, war aber nicht der Weg. Und deshalb musste Jesus kommen. Und so lesen wir in 1. Johannes 17, Vers 1, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Von Beginn an der Schöpfung hat Gott sich Menschen zu erkennen gegeben, offenbart. Er erschien Abraham in Visionen, in Gestalt von Männern. Er erschien Jakob in Visionen, in Gestalt eines Engels, der mit Jakob kämpfte. Aber Mose ist was Besonderes. Mose begegnete Gott auf einer ganz intensiven Art. Mose sah die Herrlichkeit Gottes. Gott war da in einer Wolken- und Feuersäule und war auch später eben als Licht, als Herrlichkeit in dem Zelt der Begegnung gegenwärtig. Als Mose auf dem Berg war, hörten wir das Volk von unten Donner und Blitz und Erdbeben. Also Gottes Gegenwart war so präsent, das war nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Und ja, sie sahen Gottes Gegenwart in dieser Wolken- und Feuersäule. Von Anfang an ist dieses Gesetz, das Gott durch Mose dem Volk gegeben hat, ein Rettungsplan für die Menschen gewesen. Und er gab diesen Menschen und besonders seinem Volk Israel eine Vorstellung und ein Ziel davon, wohin Gott mit ihnen gehen werde und was und wie die Menschen sein sollten und einmal sein würden. Aber dafür bedarf es tatsächlich mehr als Worte auf einer Schriftrolle und mehr als einfach nur Lernen und Unterweisung. Das Gesetz beschreibt Gnade und Wahrheit. Jesus ist Gnade und Wahrheit. Jesus ist die Erfüllung dessen, was Gott mit der Gabe des Gesetzes, mit der Tora verheißen hat. Eine Erneuerung von innen heraus. Neues Denken, eine neue Identität, ein neues Herz, die Fähigkeit zu lieben und in einer persönlichen und Liebesbeziehung mit Gott zu leben. Das ist Gottes Wille von Anfang an gewesen. Das galt damals und das gilt heute und es gilt hier für jeden von uns. Neues Leben, neues Denken, neue Identität, neue Kraft. Das Gesetz bewirkte einen Schutz vor Sünde, eine Abgrenzung. Aber Jesus bewirkt die Erlösung von der Sünde, eine Befreiung. Das Gesetz lehrt uns, wie wir leben sollen. Es ist Gottes Wort, gesprochen, geschrieben. Aber in Jesus wurde Gottes Wort Mensch und wohnte unter uns. Und es war von Anfang an der Plan. Erinnert ihr euch an diese Geschichte, wo Mose vor diesem Dornenbusch steht? Er ist da noch Hirte, war 40 Jahre im Exil in dieser Wüste, hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Und dann sieht er da plötzlich einen Dornbusch. Der brennt, aber nicht verbrennt. Und das macht ihn neugierig. Und er geht auf diesen Dornbusch zu und plötzlich sieht er, wie es heißt, der Engel des Herrn, Gott selber, Jesus, sieht er irgendwie dort in diesem Dornbusch, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber da ist eine Person und diese Stimme, Gott spricht zu ihm, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Neulich habe ich dazu eine schöne Erklärung, statt heiliger Boden, Boden der Heiligung. Mose betritt einen Weg und es wird ihn verändern. Wenn wir heiligen Boden betreten, dann werden wir einen Weg der Heiligung beginnen. Und das war bei Mose auch so. Und seht ihr diese Parallelen zwischen Mose und Jesus? Mose musste die Schuhe ausziehen. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße am Tag, bevor er gekreuzigt wird. Jesus erscheint im Dornbusch Mose, im Dornbusch, und er wird Zweige dieses Dornbuschs als Krone tragen, wenn er gekreuzigt wird. Mose begegnet Gott und seine Herrlichkeit, aber er kann sein Angesicht nicht sehen. Aber in Jesus ist die Herrlichkeit Gottes sichtbar für alle Menschen. Er ist das Abbild Gottes. In Jesus sehen wir Gottes Angesicht. Und dann Feuer als Zeichen der Gegenwart Gottes. Der Dornbusch brennt. Und später kommt der Heilige Geist in Form von Feuerzungen auf die Jünger herab. Er füllt sie mit dem Heiligen Geist und bringt sozusagen das Gesetz, die Kraft, die Liebe, die Wirkkraft des Gesetzes in ihr Herz. Also alles, was Mose erlebt, kommt bei Jesus auf die eine oder andere Art wieder vor. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und beides gehört zusammen. Wir brauchen Gnade und Wahrheit, damit das Gesetz Gottes in uns Gottes Wille tun kann. Gott wünscht sich eine Liebesbeziehung mit seinem Volk und mit uns. Es geht ihm nicht darum, dass du irgendwelche Regeln oder Gebote einhältst. Es geht ihm darum, dass du in eine Beziehung mit ihm kommst, in eine Herzensbeziehung. Und diese Beziehung, die wird uns von innen heraus verändern. Jesus in deinem Leben zu erkennen, zu erleben, wie er in deinem Leben wirkt, wie er uns hilft, immer wieder, wie er uns nicht alleine lässt, wie der Kraft kommt, wie wir das Sprechen Gottes, diese Eindrücke, wo wir einfach merken, Gott ist jetzt da und wie wir das spüren, wie er da ist, da ist eine Beziehung da. Es ist nicht was, was ich tue, sondern was ich lebe. Und unser Denken verändert sich dadurch, dass wir immer mehr von Gott verstehen. Und unsere Emotionen, unser Herz, unsere Psyche ändert sich, weil wir durch diese Beziehung zu Jesus in unserem Leben Heilung und Befreiung und Erneuerung erleben. Es ist ein Prozess der Veränderung, der Boden der Heiligung, den wir gehen als Jesus-Nachfolger. Und wenn wir in Jesus bleiben, so sagt Jesus selbst, wenn wir in ihm bleiben, dann wird das passieren. Er nimmt da so ein Beispiel mit dem Weinstock und den Reben, die wachsen. Wenn ihr an mir bleibt, sagt Jesus, ich bin wie der Weinstock, wird Frucht wachsen. Das, was Gott will in unserem Leben, wird in die Existenz kommen. Boden der Heiligung wachsen im Glauben und in der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dieses hinzu. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das sind die Worte von Jesus. Und als Nachfolger von Jesus geben sie uns eine klare Vorstellung davon, wie wir leben sollen, was Priorität in unserem Leben hat. Und es ist ganz klar, die Beziehung zu Gott kann sich nicht in einem frommen Gefühl erschöpfen oder in frommen Worten. Die Liebe zu Gott, die du hast, zeigt sich in deinem Verhalten deiner Mitmenschen gegenüber. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sie ist schon gar nicht nur ein Wort. Liebe ist eine Tat, sonst ist es keine Liebe. Liebe ist eine Tat, sonst ist es keine Liebe. Und der Weg zur Heiligung führt über die Nächstenliebe. Und zur Liebe zu unseren geistlichen Geschwistern, Brüdern und Schwestern, als zu den anderen Menschen, die an Jesus glauben, und zu allen Menschen. Und Johannes, der Jünger, der Apostel Johannes, der hat es in seinem ersten Brief, den wir in der Bibel haben, im ersten Johannesbrief, sehr, sehr deutlich gesagt. Ich lese da ein paar Stellen raus aus 1. Johannes 3 und 1. Johannes 4. Und da wird vollkommen klar, was das heißt, unseren Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Und er schreibt, wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und hier gibt es übrigens gar nicht das, also dieses Wort hassen und lieben, das ist ja so in der Bibel. Ich meine, Jesus sagt ja auch, wir sollen unsere Eltern hassen, aber er meint damit, wir müssen eine klare Entscheidung treffen. Was ist uns wichtiger? Mit wem haben wir es zu tun und wem gehört unsere Aufmerksamkeit? Hassen heißt, die anderen sind mir egal. Also du musst ja jetzt nicht irgendwelche, was weiß ich, für schlimmen Gefühle haben. Aber die anderen sind mir egal. Das bedeutet es. Wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat das ewige Leben und es bleibt nicht in ihm. Jesus Christus hat sein Leben für uns eingesetzt und daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Und deshalb müssen auch wir unser Leben für unsere Geschwister einsetzen. Stellt euch vor, jemanden ist mit allem gut versorgt und sieht, dass sein Bruder oder seine Schwester Not leidet. Wenn er sein Herz vor ihrer Not verschließt, wie kann dann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden. Und dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Und wer behauptet, ich liebe Gott, aber sein Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot hat uns Gott gegeben. Wer ihn liebt, der soll auch seine Geschwister lieben. Nächstenliebe ist also was Praktisches, praktische Hilfe, Unterstützung für die Menschen, Kranken besuchen, ein Wort der Ermutigung sprechen, ehrenamtlich mitzuarbeiten, gerne in der Gemeinde, aber natürlich auch woanders. Aber ja, natürlich ist Ehrenamt in der Gemeinde Nächstenliebe. Im Kinderdienst, im Kaffeedienst, in der Technik, in der Musik. Alles ist praktische Nächstenliebe. Aber Nächstenliebe umfasst ganz allgemein, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Also in welcher Haltung du deinen Mitmenschen begegnest. Und das beschränkt sich nicht nur auf uns in der Gemeinde. Also gibt es da Freundlichkeit, Geduld, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, die Fähigkeit, den anderen zu ertragen, anderen zu vergeben, dann lebst du Nächstenliebe. Wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, wie erleben deine Mitmenschen dich? Das ist eine Frage der Nächstenliebe. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden und dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Also und da ist ja sogar so eine Wechselbeziehung zwischen meinem Glauben und ob ich Gott in meinem Leben erlebe und meiner Liebe bzw. meiner Nächstenliebe. Einerseits werden wir von Gottes Liebe, weil wir zuerst geliebt sind, befähigt, den Nächsten zu lieben. Aber umgekehrt sagen diese Verse auch, hängt unser Glauben und wie stark Gott in uns wirken kann, unsere Beziehung zu Jesus, davon ab, ob und wie du deinen Nächsten liebst. Also wenn mir manche Leute sagen, sie erleben Gott nicht, dann lohnt es sich mal darüber nachzudenken, ob ich überhaupt so lebe, dass Gott in mir sein kann. Kann Gott, der Liebe ist, sich mit meinem Lebenswandel identifizieren? Kann er mir nah sein? Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden. Im Umkehrschluss heißt das auch, wenn wir nicht einander lieben, kann Gott nicht mit uns verbunden bleiben. Gott zu lieben mit allem, was ich bin und meinen Nächsten wie mich selbst. Das ist das wichtigste Gebot aus der Tora, die Gott durch Mose dem Volk Israel gegeben hat. Und wir merken, wir sind nicht losgelöst von der Geschichte Israels. Und diese Israel-Sonntag soll uns daran erinnern, wo wir herkommen, was unsere Wurzeln sind. Und wir sind durch Jesus mit in diese Heilsgeschichte Gottes hineingenommen, die Gott mit dem jüdischen Volk begonnen hat. Die mit Abraham begann, mit Mose konkret formuliert wurde und von Jesus gelebt und erfüllt wurde. Die Geschichte Israels ist Teil unserer Geschichte, Teil unserer Familiengeschichte. Wir sind da mit hineingenommen. Jesus ist der jüdische Messias, der König der Juden. Und wir erwarten ja, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und manchmal weiß ich nicht, wie man sich das genau vorstellen kann, wenn er in Jerusalem wieder erscheint, so wie er in den Himmel aufgefahren ist. Aber wir sollten uns nicht wundern, wenn er dann ein Kippa und ein Talit trägt, weil Jesus Jude ist. Als König der Juden ist er Herr der ganzen Welt. Und so wird er auch eines Tages in der Geschichte des Universums gesehen werden. Wisst ihr, und die Bibel ist ja ein abgeschlossenes Buch, Gottes Wort, heilig. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, was die Offenbarung Gottes und seine Wegweisung betrifft. Die Bibel ist Gottes Wort und Jesus war sozusagen das Letzte, das noch hinzugefügt werden musste zur Tora, damit sie komplett ist. Aber Gottes Geschichte mit der Welt ist noch nicht abgeschlossen. Und Gottes Geschichte mit dir ist auch noch nicht abgeschlossen. In der Bibel lesen wir ja von zwei Büchern. Das eine ist dieses Buch des Lebens, in dem alle Namen der Menschen geschrieben stehen, die Gott lieben, die Jesus nachfolgen. Und das andere ist das Buch der Taten. Und diesem Buch der Taten wird alles aufgeschrieben, sozusagen, was jeder Mensch tut. Und in diesem Buch der Taten, da ist deine Geschichte aufgeschrieben, deine Lebensgeschichte. Was erzählt dein Leben? Wird deine Geschichte erzählt werden in der Ewigkeit? Ich meine, wir denken so an die Könige, ne, der Chronik. Und von manchen Königen, die Gott gefolgt sind, gibt es ganze Kapitel und manchmal sogar mehrere Kapitel. Und von den Königen, die ihre eigenen Wege gegangen sind, heißt es, er tat, was Gott missfiel und wurde gelegt zu seinen Vätern. Punkt. Mehr gibt es in Ewigkeit nicht über diesen König zu reden. Aber jetzt bist du hier mit deinem Leben. Und du schreibst ein Kapitel und eine Geschichte in diesem Gesamtwerk des Buches Gottes, das nur du schreiben kannst. Lass es ein Buch deiner Liebesbeziehung zu Gott werden und zu den Menschen. Lass dein Leben eine Geschichte erzählt werden, als es eine gute Geschichte sein, eine Geschichte, die es wert ist, in Ewigkeit erzählt zu werden. Und alles, was wir in Liebe tun, hat Ewigkeitswert. Lass dein Leben eine Liebesgeschichte sein, deiner Liebe zu Gott und deiner Nächstenliebe. Da antwortete der Schriftgelehrte: Ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und alle anderen Opfer. Amen.